So, wer ist durstig gerade? Hat jemand Durst während der Sonne sitzt vielleicht? Was zum Trinken? Ja, wer will?
Dahinter, komm.
Noch jemand was zum Trinken? Gibt's ganz umsonst. Ganz umsonst, also muss man jetzt nichts zahlen. Ist keine durstigen Leute hier. Ja, komm. Ja, ich wusste doch, und der Rest ist nicht durstig oder so. Vielleicht später, ja, holt man sich vielleicht nachher noch was beim Kaffee trinken oder da gibt's auch noch einen Sprudel oder so. Lisa, warum hast du es jetzt genommen? Weil es umsonst war oder weil du Durst hast? Weil du gerade gefragt hast, ob er was zum Trinken dabei hätten und deine Eltern nichts dabei hätten, geschickt, dass der Pfarrer was dabei hat, gell? Manchmal kann es praktisch sein. Liam, du, warum hast du es genommen? Weil es umsonst war oder weil du gerade Durst hast, oder? Hast gerade Durst, passt gerade. Ja, wunderbar. Sehr gut. Und alle anderen denken, jetzt kommt doch endlich mal langsam zur Predigt. Was soll das mit dem Wasser hier? Ich kann euch sagen, ich bin schon mittendrin in dieser Predigt. Denn genau darum geht's heute. Wir hören heute eine Einladung und eigentlich müsste ich die Predigt heute halten von diesem Tisch da hinten, wo die Sprudelflaschen stehen und wo der Kaffee steht und wo man sich nachher auch übrigens ganz umsonst, völlig ohne Kosten, was mitnehmen darf und wo man was zum Trinken bekommt. Denn genau das ist der Predigttext von heute. Wir hören heute einen Text aus Jesaja 55, wo Gott uns eine Einladung mitgibt, die was mit Trinken zu tun hat. Es ist eigentlich fast mehr als eine Einladung. Es ist wie ein Ruf, fast eine Aufforderung. Ich lese uns mal die ersten Verse aus Jesaja 55. Dort lautet es nämlich folgendermaßen: Auf ihr Durstigen, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kommt, kauft euch zu essen. Kommt und kauft ohne Geld. Wein und Milch, sie kosten nichts. Warum wollt ihr Geld ausgeben für etwas, das kein Brot ist? Warum wollt ihr euren mühsam verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann bekommt ihr Gutes zu essen und könnt köstliche Speisen genießen. Hört mich an und kommt zu mir. Hört, dann lebt ihr auf. Liebe Gemeinde, das klingt fast wie, wenn es ein Marktschreier rufen würde. Kommt zu mir, hier gibt's zu trinken, hier gibt's umsonst, hier gibt's das, was ihr braucht. Frisches Wasser, sogar Wein und Milch, alles für umsonst. Wenn ich ein Unternehmensberater wäre, dann müsste ich Gott sagen, bist du wahnsinnig. Du verschenkst einfach Sachen, wo die Leute doch auch was dafür zahlen würden. Also jetzt gerade, wenn man durstig ist und wenn es heiß ist und in Israel damals, oder der Text ist in Babylon, nach Babylon gesprochen, aber da ist es sehr heiß, die würden noch was dafür zahlen. Warum verschenkst du das einfach so? Das macht man doch nicht so. Oder vielleicht ist das auch nur unser kapitalistisches Denken, dass das so ein bisschen uns vorgibt. Ja, man muss doch Geld verdienen, wo es Möglichkeiten gibt und nicht einfach was verschenken umsonst. Ich habe das kürzlich ein bisschen ähnlich erlebt. Ich war in den Pfingstferien ein paar Tage in Spanien, in Valencia, da war es auch gut warm und ich mag das in so mediterranen Städten, wenn man da ein bisschen draußen sitzen kann, vielleicht auch so einen schönen Schattenplatz hat und irgendwie ein nettes Café findet. Und das gibt's in den Städten ja ganz viele. Meist an jeder Ecke ist irgendwo so ein nettes Café, wo man sich was zu trinken holen kann, wo man zusammensitzt. Das ist einfach der Flair von mediterranen Städten. Und da war ich an einem Morgen zum Frühstücken, wollte ich da auch aus dem Café gehen und habe eine Weile gesucht, bis ich dann eins gefunden habe. Und dann gehört für mich immer dazu, dass man das sich gemütlich hinsetzt, vielleicht noch ein nettes Buch mitnimmt. Da kann ich lang sitzen in solche Cafés da irgendwo in so einer Stadt und einen Eiskaffee nach dem anderen bestelle und da mein Buch lese. Aber der Eiskaffee gehört in der Regel schon dazu. Und dann habe ich da gefragt, ja, habt ihr einen Eiskaffee in diesem kleinen spanischen Lokal? Und hat der Mann hinter der Bar mich ein bisschen traurig angeguckt und hat gesagt, nee, das hat er nicht. Dann war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil dann fehlt natürlich was ganz Wesentliches. Aber ich habe mich dann so ein bisschen umgeguckt und dann habe ich da gesehen, da gibt es manchmal solche Spender, solche gekühlten Boxen quasi, wo dann auch, wo man schon sehen kann, das, was da drin ist, ist frisch und ganz angenehm. Und es hat so ähnlich ausgesehen wie Kaffee. Wie Eiskaffee. Nicht ganz, aber so ähnlich. Dann habe ich gefragt, was ist denn das? Schmeckt das vielleicht so ähnlich? Dann wäre ich jetzt zufrieden mit, dann würde ich das auch nehmen. Und hat er mir erklärt, ja, das ist ein typisch lokales Getränk, das gibt's wohl nur da. Das heißt Horchata oder Agua de Horchata heißt es wohl, aber es ist eigentlich gar kein Agua, gar kein Wasser, weil es ist tatsächlich irgendwie mehr so milchig, muss man sich so ein bisschen vorstellen, so wie eine milchige Flüssigkeit, die aber aus sowas wie Nüssen gemacht ist. Also ich glaube, ich habe es genau nachgeguckt, aus Erdmandeln macht man das und es schmeckt dann so ein bisschen nussig, aber gleichzeitig fruchtig. Und habe ich gedacht, naja, wie, ich kenne das gar nicht. Und dann hat er der Mann hinter der Bar hat mir angeboten, so ein kleines Gläschen eingeschenkt und hat gesagt, nehmen Sie das doch mal, umsonst, kostenlos, zum Probieren. Und ich habe es natürlich probiert, weil man muss sowas natürlich probieren. Ja, und wenn es umsonst ist, probiert man es auf jeden Fall, das ist ja gar keine Frage. Und habe das probiert und es war sehr, sehr lecker. Also das kann ich sehr empfehlen, wer mal da nach Südspanien kommt, Horchata, merkt's euch. Das schmeckt wirklich sehr lecker, sehr, sehr reizvoll. Und ich habe danach natürlich auch das große Glas bestellt für 6 € oder sowas, wo man natürlich dann richtig viel davon hat, weil es mir gut geschmeckt hat. Kostenloses sich schenken lassen war in dem Fall natürlich auch ein bisschen eine Masche, um mich zu kriegen. Dass ich natürlich dann auch dieses große Glas bestelle, wenn ich weiß, dass mir das Kleine, das was umsonst war, geschmeckt hat. Das hätte für denjenigen in der Bayer auch in die Hose gehen können. Also ich hätte auch sagen können, nö, mag ich nicht. Und dann wäre es das gewesen. Oder wenn ich ganz frech gewesen wäre, hätte ich vielleicht sagen können, kann ich nochmal eins haben zum Probieren und vielleicht nochmal eins. Und das so lange mal gucken, wie lange das so geht mit dem umsonst ausgeben. Aber so frech war ich dann doch nicht. Das fand ich dann doch ein bisschen unverschämt und habe lieber die 6 € bezahlt. Es ist klar, dass es eine Art Werbegeschenk war und es ist auch klar, dass ich das danach dann quasi mitbezahlt habe, was ich dann zuerst umsonst bekommen habe. Das ist dieser Anschmecker, dass der quasi im Preis inklusive ist. Wenn jetzt Gott sagt, kommt her zu mir, ich habe Wasser für euch, trinkt bei mir, es gibt's umsonst, dann denkt man natürlich auch schon ein bisschen, ist das eine Masche? Will man damit irgendwie mit so einem Anschmeckerle gelockt werden? Ist das Ziel, dass man dann doch eigentlich irgendwann dafür bezahlt oder zur Kasse gebeten wird? Ich glaube, eine Sache hat das Angebot von Gott mit dem Horchata-Probiererle gemeinsam. Es ist nämlich für den, der es angeboten bekommt, tatsächlich umsonst. Der das kriegt, muss nichts dafür bezahlen. Aber natürlich ist es nicht kostenlos. Auch wenn ich nach dem Probieren gesagt hätte, nein danke, schmeckt mir nicht, dann hätte es einen Preis gehabt, nur halt nicht für mich, sondern halt für den, der die Bar betreibt. Für den hat es ja Kosten gehabt. Und wenn es auch nur wenig war, aber der hat natürlich sich das was kosten lassen. Gott hat sich's auch was kosten lassen, was er uns umsonst anbietet. Für uns ist es kostenlos, zu was wir hier eingeladen werden. Aber ganz ohne Preis ist es nicht gewesen, auch für ihn nicht gewesen, was er uns schenken will. Und jetzt gucken wir mal hin, was es genau ist, was er da anbietet. In dieser Marktszene, wo er wie ein Marktschreier auftritt und sagt, komm zu mir und trink bei mir, da nennt er ja verschiedene Sachen, die er da anbietet. Das Wasser zum Beispiel. Wasser ist natürlich was Erfrischendes, gell? Deshalb habe ich euch jetzt vorher auch ein Wasser angeboten. Ihr wollt jetzt nicht, aber ihr könnt euch ja nachher eins holen. Vielleicht wird im Lauf der Predigt der Mund auch immer trockener, dann könnt ihr euch nachher noch eins in Wasser hier holen. Aber Wasser ist ja was ganz Wichtiges, was ganz Lebenswichtiges. Und das darf man durchaus da hören. Wenn Gott Wasser anbietet, dann hören wir durchaus mit, dass er uns das schenkt, was wir zum Leben brauchen. Das ist was ganz Zentrales für unser Leben. Man würde vielleicht in diesen Text ein bisschen was hineinlesen, wenn wir mit unseren neutestamentlich gespitzten Ohren in dem Wasser auch gleich so ein bisschen was verbinden wie das Wasser der Taufe. Also das war damals natürlich noch nicht so. Es gab damals noch nicht die Taufe, die wir kennen, zu der Zeit, wo Jesaja aufgetreten ist. Aber heute hören wir ja manchmal, wenn wir vom Wasser hören, dieses Taufwasser irgendwie gleich mit. Und obwohl das jetzt was in den Text hineingelesen ist, ist dieses Mal nicht falsch. Denn es passt zu diesem Text durchaus. Damals war ja durchaus auch bekannt, dass man Wasser hernimmt, um sich zu reinigen, dass man sich reinigen muss und das Wasser auch braucht, wenn man vor Gott treten will. Dass da Rituale gab, da ohne Wasser durfte man nicht, ohne Reinigung durfte man nicht vor Gott treten. Aber mit dem Wasser hat man dann die Erlaubnis gehabt, Gott entgegenzutreten, zu ihm zu kommen. Damit hat es durchaus zu tun, was Gott uns hier anbietet. Er macht uns rein und gibt uns Zugang zu ihm. Also das darf man schon mithören mit diesem Wasser, das Gott anbietet. Und dann kommt ja noch was dazu, Milch und Wein. Wer jetzt im Kopf biblische Geschichten verknüpft mit dem, was wir da hören, Milch und Wein, der denkt vielleicht an das Land, in dem Milch und Honig fließen, die Verheißung des Landes, die Verheißung, mit der das Volk Israel durch die Wüste gegangen ist und das Volk angetrieben hat, das die Hoffnung gegeben hat, das Ziel vor Augen gemalt hat. Wir haben da ein Land, das uns von Gott versprochen ist, in dem es uns gut gehen wird. Dafür steht dieses Milch und Honig fließen, das uns eine Perspektive gibt. Auch das passt durchaus zu diesem Text, was er uns da anbietet. Und dann kommt ja noch der Wein dazu. Da hören wir jetzt natürlich auch wieder mit neutestamentlich gespitzten Ohren. Was hören wir da? der Abendmahlswein, natürlich, genau, das fällt einem ein. Auch das lesen wir jetzt wieder ein bisschen rein, aber auch das passt, denn der Wein, den nimmt Jesus beim Abendmahl ja ganz bewusst auch als Zeichen für diesen neuen Bund, den er da stiftet. Als Zeichen, an dem, wo wir uns dran erinnern sollen, dass er uns einen neuen Bund, einen neuen Zugang zu Gott gibt. Und das kann man beim Abendmahl ja im Wein schmecken, in diesem Wein sehen. Den Wein, den er mit seinem Blut verknüpfen wird, der ist hier schon ein bisschen wie vorbereitet, als Gott wie ein Marktschreier auftritt und sagt, bei mir gibt's Wein zu trinken, kostenlos Wein zu trinken. Jesus sagt sogar am Abendmahl mit seinen Jüngern, wir werden zusammen wieder, wenn wir in der Ewigkeit beieinander sind, miteinander von diesem Gewächs des Weinstocks trinken. Also auch das ist wieder eine Perspektive, eine Aussicht auf das, was uns vor Augen gestellt wird, was uns versprochen wird. Diese Verbindungen, die wir da haben können, wenn wir hören vom Wasser und vom Milch und vom Wein, das sind nicht nur irgendwelche wilde Assoziationen, sondern es geht tatsächlich in diesem Text von Jesaja 55 auch darum, dass er zu einem Bund Gottes einlädt, dass er uns einen Bund schenken will. Denn nach dieser Rede, wo Gott wie ein Verkäufer sagt, kommt zu mir und trinkt Wasser, Wein und Milch, da geht es noch ein bisschen weiter. Und die folgenden Verse erzählen nämlich genau von diesem Bund. Da heißt es dann weiter, ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer besteht. Was ich David für immer versprochen habe, das gilt auch für euch. Ihn habe ich ja dazu bestimmt, Völker zu beherrschen und ihnen Befehle zu erteilen. So sollte er meine Macht vor den Völkern bezeugen. Ihr werdet Leute herbeirufen, die ihr nicht kennt, und Leute, die euch nicht kennen, kommen herbei. So will es der Herr, euer Gott, der Heilige Israels. Er lässt euch diese Ehre zuteil werden. Das ist also, was Gott uns schenken will, einen Bund, den Davidsbund, das Zeichen der Macht, wo dann sogar andere dazukommen, andere Völker. Das ist, wenn man das mit Ohren von Israel, also aus israelischer Perspektive hört, eine Zumutung, das zu hören. Warum sollen denn andere Völker zu Gott kommen dürfen? Israel ist doch das exklusive und in ihrer Sicht auch einzig erwählte Volk. Und jetzt sagt da Gott auf einmal, auch andere werden dazukommen. Und genau daran sieht man sogar die Macht Gottes. Und das ist ein Zeichen der Ehre Gottes. Der Bund, der weiterreicht, der alle einschließt, das ist das, wozu wir eingeladen sind. Das ist das, was Gott aufrichtet, was nicht umsonst ist, aber für uns doch nichts kosten wird. Ein Bund, eine Verbindung zu ihm, die uns untereinander verbindet und dann uns mit Gott verbindet, bis in die Ewigkeit verbindet. Das ist das, was wir von ihm geschenkt bekommen. Das ist das, was der Marktschreier uns zuruft, dass wir das bei ihm finden. Das ist das, wozu er uns einlädt. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, wird Jesus später sagen. Und genau das auch mit meinen. Er lädt nicht die ein, die etwas hinblättern können, die etwas leisten können, die etwas bezahlen können, sondern er lädt die Leeren, die Ausgelaugten, die Belasteten ein und sagt ihnen, ich will euch erquicken. Ohne Abrechnung hinterher, ohne versteckte Kosten, ohne Trick. Das will ich euch schenken. Kommt her zu mir und nehmt es. Liebe Gemeinde, darum geht's in dieser Szene, wo Gott wie ein Marktschreier das anpreist, was er uns geben will. Und wenn wir jetzt mal das verstanden haben, dass Gott uns diesen Bund schenkt, sogar ohne Bezahlung, warum sollte man eigentlich dieses Angebot nicht annehmen? Also wenn wir jetzt mal den Skeptiker in uns ausgeschaltet haben, ja, der hinter allem gleich eine Masche vermutet und vielleicht auch Gott unterstellen würde, dass da doch irgendein Trick dahinter sein muss, wenn wir überzeugt sind, dass das nicht so ist, sondern dass es wirklich ein Geschenk für uns ist, dann müsste doch eigentlich der Schwabe in uns anspringen und sagen, naja dann, wenn es kostenlos ist und so ein gutes Angebot ist, ich meine, da gibt's doch eigentlich keine zwei Meinungen, ja, mega Leistung, keine Kosten, die Entscheidung fällt sich eigentlich von alleine, oder? Also würde ich mal sagen, es lohnt sich ja auf jeden Fall. Jetzt hole ich uns nochmal ein paar Sätze aus diesem Text nochmal mit rein, die wir vorher schon gehört haben, wo Gott nämlich dann fragt, warum wollt ihr eigentlich Geld ausgeben für etwas, das kein Brot ist? Warum wollt ihr euren mühsam verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht? Gott fragt als Marktschreier die Leute, denen er sein Angebot zusagt, warum gebt ihr eigentlich so viel aus für Dinge, die euch gar nichts bringen? Wenn ich euch doch so viel Gutes umsonst gebe. Offensichtlich sind die Israeliten keine Schwaben, denn offensichtlich geben sie ganz viel für etwas, was ihnen ganz wenig bringt. Offensichtlich interessieren sie sich für die Angebote, die ihnen teuer zu stehen kommen und gar nicht das erfüllen, was sie ihnen versprechen. Gott muss richtig kämpfen, dass sein Angebot gehört wird, obwohl es doch eigentlich das beste Angebot ist, ein unschlagbares Angebot. Aber es ist eben ein Angebot auf einem Markt, wo es viele Möglichkeiten gibt. Und so ist es in einer Marktsituation. Da gibt es eben verschiedene Anbieter, verschiedene Angebote, ganz viele verschiedene unterschiedliche Angebote und da gibt es eben auch Konkurrenz. Auch Gottes Angebot, auch seine Einladung steht in Konkurrenz zu anderem, was man so hört, wozu man eingeladen und aufgefordert wird. Was es jetzt in der Situation gewesen sein könnte, wo Jesaja hinspricht, das waren ja die Israeliten, die in Babylon im Exil sitzen, das kann man nur vermuten. Vielleicht war es, dass nach der langen Zeit, wenn man so die Erfahrung macht, Gott tut gar nichts, er reagiert gar nicht, er führt uns gar nicht raus, wie wir es gehofft haben. Vielleicht werden dann doch auch andere Dinge interessant, die einem Hoffnung machen oder Dinge versprechen, die man vielleicht so nach und nach sich wünscht. Vielleicht war es, das weiß man nicht genau. Vielleicht verschwindet dieses Angebot Gottes ein bisschen in den Hintergrund, wenn man so gar nicht sieht, dass sich was tut. Vielleicht kennen wir das aus unserem Leben ja auch, gell? Dass wenn man merkt, Gott tut gar nicht das, was ich eigentlich von ihm erhofft habe oder was ich gedacht habe, dass er mir doch geben müsste und auf einmal werden andere Angebote viel interessanter. Mag sein. Aber es war schon immer so, dass das Angebot Gottes, die Einladung, die er uns zuruft, in Konkurrenz mit anderen Angeboten steht. Da gab es zu manchen Zeiten viele Göttervorstellungen und die Götter haben einiges verlangt. Denn den mussten wir huldigen, denen mussten wir Opfer bringen und die Leute haben es gemacht. Obwohl es daneben das Angebot Gottes gab, das umsonst ist, kostenlos. Oder im Mittelalter haben die Leute Geld ausgegeben für Ablassbriefe, weil die Kirche gesagt hat, ihr müsst bezahlen für euer Heil. Und dann hat man bezahlt und hat sich was kosten lassen. Dabei sagt doch Gott, mein Angebot gibt's ohne Kosten. Warum zahlt man denn dann? Das hat sich nicht nur Martin Luther gefragt oder darüber aufgeregt, sondern das ist auch für uns heute mal unverständlich. Warum gibt man denn was aus für was, was einem gar nichts bringt, wenn es doch das Bessere kostenlos gibt. Auch heute ist ganz sicher das Angebot des christlichen Glaubens ein Angebot unter ganz vielen. Wir haben in unserem Leben ganz viele Anbieter, die uns was verkaufen möchten und wo man natürlich auch was zu geben hat oder geben muss. Man meint heute oftmals, dass an Gott glauben eine Option unter vielen ist und so wird sie auch gesehen. Es ist halt eine Möglichkeit, man kann sich dafür entscheiden oder man lässt es halt bleiben. Manche wählen sie, andere wählen sie nicht. Gott ruft in einer Vielfalt von Angeboten, die uns heute Dinge versprechen, vielleicht Erfolg oder Halt oder Macht, da ruft er ganz besonders laut, was er uns geben möchte. Und er fragt eben dann auch uns diese Frage, warum gebt ihr denn Geld aus, warum gebt ihr euren teuer verdienten Lohn aus für Dinge, die euch gar nicht satt machen, die euch gar nichts bringen? Wir sind sofort natürlich, wenn man daran denkt, wofür gebe ich denn was aus, was ich eigentlich nicht ausgeben möchte, dann fällt einem natürlich sofort ein, wie viel Zeit zum Beispiel investiere ich eigentlich in Social Media, wo ich doch genau weiß, das bringt mir nichts, das schadet mir vielleicht sogar eher. Also ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, aber die Zeit, wo man da investiert, ist doch eigentlich, also es ist doch mega, es ist ein mega Invest, wo ich doch denke, das lohnt sich das überhaupt? Oder genauso könnte man fragen, wie viel Aufmerksamkeit in unserem Leben geben wir an Dinge, die wohl spannend sein können, aber nicht mehr als unterhaltsam sind für einen Moment? Ist das eigentlich lohnenswert? Wie viel Kraft investieren manche in Training und Gesundheit und, oder sich einen Lebenstraum zu erfüllen? Wie viel wird vom Job von uns verlangt, dass wir geben müssen? Ist das wirklich noch im Verhältnis? Aber wie ich so drüber nachgedacht habe, da habe ich gemerkt, alle diese Anbieter, alle diese Dinge, Social Media und Aufmerksamkeit und wer von uns Zeit will und vielleicht auch Geld will, das sind eigentlich alles Anbieter, die ihre Produkte in einem anderen Gang in diesem Markt aufgestellt haben. Eigentlich ist das nicht was, mit was Gott hauptsächlich konkurriert, sondern er konkurriert vor allem in Fragen nach Sinn, nach Deutung der Welt, in Fragen nach dem, was moralisch gut und richtig oder eben auch abzulehnen ist. Da konkurriert Gott ganz besonders mit seinem Angebot heute. Da gibt es heutzutage viele Dinge, die uns was anbieten und auch was versprechen, aber eben auch was kosten. Wenn man Gott nicht mehr sieht oder aus dem Regal ausräumt, dann treten da Ideologien an die Stelle, wenn es um Moral geht, die uns dann sagen wollen, was richtig und was falsch ist, was gut oder was schlecht ist. Wenn man aus dem Regal der Hoffnung den christlichen Glauben ausräumt, dann werden da andere Dinge hineingestellt, zum Beispiel, dass man seine Lebensziele erreichen muss, dass man sich selbst verwirklicht haben muss und solche Dinge werden uns dann als Angebot weitergegeben. Das kostet uns alles was. Aber diese Dinge sättigen uns letztlich nicht und sie erfüllen uns letztlich nicht und sie kosten uns dazu noch eine ganze Menge. Bei diesen Dingen, die uns Sinn und Deutung im Leben verkaufen wollen, aber letztlich nicht tragen, da ist die Frage Gottes ganz wichtig, dass er sie an uns heute stellt. Warum seid ihr bereit, so viel zu geben für Dinge, die euch doch eigentlich nicht satt machen? Seht ihr nicht, dass ich ein Angebot habe, das viel besser für euch ist und das euch gar nichts kostet? Vergesst dieses Angebot doch nicht. Stellt es nicht irgendwo weit weg ins Regal in diesem Markt der vielen Anbieter. Natürlich, Gott ist ein Angebot unter vielen in der heutigen Zeit. Und es ist so. Aber je mehr Angebot ihm hat, desto mehr verschwindet auch so ein bisschen das Angebot Gottes. Und man sieht gar nicht mehr richtig, wie wertvoll das ist. Wir als Kirche, wir halten das durchaus hoch, dass man das Angebot Gottes hört. Deshalb freut es mich, dass ihr heute da seid. Und deshalb sage ich euch das eigentlich heute im Grunde nichts anderes als das, was Gott als Marktschreier schon gerufen hat. Kommt und trinkt bei ihm das Wasser des Lebens. Und im Grunde ist so ein Konfirmandenjahr, also wenn jetzt die Konfis in ihr Konfi-Jahr starten, das ist im Grunde so ähnlich wie so ein Probiergläsle, ja, wie so ein Probiererle. Da darf man ein Jahr lang mal ein bisschen probieren und mal ein bisschen gucken, wie läuft es eigentlich, wie schmeckt es eigentlich mit diesem Glauben, wie machen andere das eigentlich, wie sieht es eigentlich aus? Da lernt man manches Traditionelle kennen, weil Menschen vor uns sich auch schon Gedanken gemacht haben, wie es gut ist, Glauben zu leben und weil man das durchaus auch übernehmen kann. Da lernt man aber auch Leute kennen, die auf ihre ganz eigene Art Glauben leben. Und auch das kann man ein bisschen auf den Geschmack bringen. Oder ich wünsche euch Konfis, dass euch das auf den Geschmack bringt. Und da gibt's auch keinen versteckten Kosten dahinter, dass ihr hinterher irgendwas machen müsst. Es gibt's umsonst. Was man bei der Konfirmation geschenkt bekommt, diese Zusage Gottes, ist umsonst. Die Einladung Gottes zu einem Leben verbündet uns mit ihm, zu diesem Bund. Und das ist eine ganz wichtige Einladung. Und zum Schluss, in unserem Predigttext sagt Gott immer wieder, wie man diese Einladung annehmen kann. Nämlich, er sagt es dreimal, hört doch auf mich, dann bekommt ihr Gutes zu essen und könnt köstliche Speisen genießen. Hört mich an und kommt zu mir. Hört, dann lebt ihr auf. Die Einladung Gottes annehmen beginnt damit, dass man hinhört auf das, was er uns geben will. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir es hören in den vielen Rufen, die uns herangetragen werden in unserem Leben, an die vielen Dinge, die uns Angebote ins Leben sprechen, dass wir trotzdem auf ihn hören, dass wir ihn auch heraushören können zwischen dem, was auch da sonst so spricht und ruft und dass wir dann das auch ausprobieren, was er uns vielleicht ganz neu oder auch wieder neu ausprobieren, was er uns da anbieten möchte. Und wenn ich vom Hören rede, ihr habt jetzt schon viel gehört, lang zugehört, ihr habt von Gottes Angebot gehört, von Wasser, Wein und Milch und von einer lecker nussigen Horchata in Valencia. Wenn euch das im Gedächtnis bleibt, dann ist schon mal gut. Und das war übrigens ein besonders cleverer Schachzug von mir, denn in dieser Predigt habe ich ja die Horchata angepriesen. Also wenn jetzt jemand von euch nach Spanien kommt, bin ich ganz sicher, das würdet ihr wahrscheinlich probieren. Vielleicht habe ich euch ein bisschen Lust gemacht, das zu probieren und zu erleben, wie das tatsächlich schmeckt. Und im Grunde ist mein Erzählen in dieser Predigt heute so was Ähnliches wie das Probiergläsle einer Horchata. Und euer Zuhören ist wie, wenn ihr in einem valencianischen Café sitzt und euch das jetzt mal angehört habt und mal probiert habt. Bis ihr geschmeckt habt. Genauso ist im Grunde jeder Christ für andere ein Probiererle. Mit unserem Glauben geben wir genau das weiter, was andere schmecken können, wo sie was probieren können, wo man etwas davon erfahren kann, was Gott dann in seiner ganzen Fülle gibt. Das müssen wir nicht in der ganzen Fülle weitergeben. Das können wir auch gar nicht. Das wird Gott dann in der ganzen Fülle schenken. Aber ein Probiererle weitergeben können wir durchaus, weil es nämlich wichtig ist, dass man auf den Geschmack kommen kann. Deshalb nehmt es mit, dass wir auf den Geschmack kommen dürfen und auch weitergeben dürfen an andere, wie so ein Probiergläsle, was für uns Glaube ausmacht. Und dann komm, auch wenn du mühselig und beladen bist, komm zum Herrn, der in allem Marktgetöse dieser Welt dir zuruft, dass er das Leben für dich hat, ohne Kosten. Amen.